Und ich begrüße recht herzlich in der Leitung Sergei Lochthofen zum Espresso-Plausch. Hallo Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie.
Sagen Sie, haben Sie sich schon mal entschuldigt für den Aufmacher einer Zeitung? Sie haben viele, viele Jahre eine Zeitung verantwortet als Chefredakteur. Und haben Sie sich schon mal für den Aufmacher oder für die Frontseite entschuldigt?
Kann ich mich eigentlich nicht erinnern, aber es gibt schon Fehler, die man machen kann, und nächsten Tag fallen sie sofort auf. Niemand ist vollkommen.
Die Taz hat ja zum Tod von Helmut Kohl mit einem Blumengebinde aufgemacht und eine Birne reinretuschiert und dann geschrieben, blühende Landschaften, haben dafür einen Shitstorm geerntet und dann haben sie sich entschuldigt. Also waren nicht ganz konsequent.
Ich glaube, die haben es gemacht und wussten, dass sie Proteststürme ernten, und im Nachhinein, das Entschuldigen fällt ihnen nicht schwer. Das ist bei ihrer Leserschaft, die ist ja nun doch auch nicht ganz allgemein kompatibel. Das heißt, das ist ein linkes, etwas zum Teil alternatives Publikum, die alten Grünen und vieles, was dazu gehört. Also da kommt sowas unter Umständen doch an und man findet es nicht ganz so pietätlos, aber das können sie in einer normalen Tageszeitung nicht ohne weiteres machen. Also ich glaube, da ist auch ein bisschen Spiel und Koketterie mit solchen Sachen.
Kohl war eine ambivalente Figur, so oder so, egal wie man politisch irgendwie steht, der hat immer zum Streiten herausgefordert, oder?
Eigentlich nicht wirklich. Ich habe ja noch die ganze Zeit erlebt, also noch Willy Brandt und dann Schmidt und dann kam Kohl. Das schien für viele intellektuell ein Abstieg. Man muss gleichzeitig sagen, dass Helmut Schmidt mit den Jahren immer mehr mystifiziert worden ist, immer mehr zur Legende wurde. Als er regiert hat, war das bei weitem nicht so. Bei Kohl ist es auch mit Abstand, wenn ich die ganzen Nachrufe jetzt höre, lese, plötzlich all diejenigen, die ihn ja doch ziemlich klein und gemacht haben, verrissen haben, dass die alle jetzt weinen und ihn als großen Staatsmann würdigen. Das ist auch okay, so, ich glaube, er hat schon wirklich viel getan, vor allem mit Blick auf Deutschland und Europa. In der Zeit, wo er es gemacht hat, war die Skepsis natürlich größer und die Kritik auch unfair zum Teil.
Unfair. Und die Nachbetrachtung und die Würdigung, Huldigung, die waren ja erstmal relativ respektvoll, aber die echte Auseinandersetzung mit der Geschichtsfigur Kohl, die wird wahrscheinlich erst noch kommen, oder?
Eigentlich nicht. Ich vermute mal, das war jetzt noch einmal ein Höhepunkt, denn für die nächste Generation, das meine ich nicht Sie und nicht mich, aber die Jüngeren, ist das nur noch eine Geschichtsfigur, die man ja irgendwo kennt, dass da irgendwo einer war. Ich habe jetzt die Tage mit jungen Leuten zu tun gehabt, politisch interessiert, Mitte 20, für die ist Kohl schon, sag ich mal, eine entrückte Figur. Das heißt also, das wird verblassen mit der Zeit. Interessant für mich war, ich habe ja eine ganze Reihe auch Gespräche mit ihm gehabt und immer wieder zu tun gehabt. Er war, obwohl ich politisch vieles, was er gemacht hat, nicht für gut befand, also vor allem in den 80er Jahren, da war auch die Kontrastellung auch hier im Osten relativ stark, dazu jetzt nicht nur von oben verordnet, sondern man sah sich doch eher bei Willy Brandt gut aufgehoben als bei Helmut Kohl. Aber später in den 90er Jahren, da hat er schon vieles gemacht und ich habe ja dann durch die direkte Begegnung festgestellt, dass der Fernsehkohl, also der Kohl, der uns im Fernsehen Nachrichten bei den Auftritten begegnet, ein ganz anderer Mann war von der Wirkung her als der leibhaftige Kohl. Der war riesig, setzte auch seinen Körper richtig ein, also wenn er dem Gesprächspartner gegenüberstand, dann versuchte er natürlich damit zu beeindrucken. Ich fand es immer lustig, wenn der Norbert Blüm neben ihm stand und wir das Gespräch führten, da merkte man richtig, wie der kleine Mann da zu tun hatte. Aber er war viel zugänglicher, viel besser im Gespräch, im Direkten, als eben halt bei diesen steifen Auftritten. Ich würde sagen, er war für den Moment, als die Mauer fiel und die Frage der Wiedervereinigung stand, die er selbst auch mit vorangetrieben hat, doch im Nachhinein auch für den Osten speziell ein Glücksfall, weil er vielleicht auch manchmal aus Unkenntnis, manchmal aus Instinkt nicht mit Einzelheiten sich beschäftigen wollte, die ja zum Teil ihm sozusagen kritisch gegenüberstanden, sondern einfach durchgezogen hat, um seine Macht zu erhalten, aber natürlich auch diese historische Situation zu nutzen. Das wäre nicht in jedem Fall mit jedem gegangen. Ich bin ja auch mit Oskar Lafontaine damals unterwegs gewesen, in den 90er Jahren, noch bevor die Einheit kam. Ich war in Moskau bei Gorbatschow mit Lafontaine und merkte, wie er da zaudert, wie er merkte, vor allem auch die Aufgabe natürlich riesig war und sie ihn sehr beeindruckte. Der Kohl hat das weggeschoben. Das war für uns alle ganz gut, sonst hätten wir vielleicht heute noch damit zu tun, mit dem ganzen Thema, viel stärker, als es notwendig ist.
Also er war väterlich paternalistisch und hat durchregiert und hat natürlich...
Nein, das ist, wie gesagt, im persönlichen Gespräch, ich hatte ja ein interessantes Erlebnis, ich hatte ja schon mehrere Begegnungen mit ihm, ich hatte relativ obwohl wir politisch sicherlich nicht kompatibel waren in jeder Hinsicht, hatte ich ein gutes Verhältnis zu ihm. Sein Ziehvater, der ihn in die Politik gebracht hat, sein Lehrer in den 40er Jahren, der hat in Morkuta gesessen. Und Kohl wusste von mir, dass ich in Morkuta geboren war, das heißt also in dieser schrecklichen Lagerregion. Und das hat ihn so immer sehr beeindruckt, deswegen hatte ich da schon so eine Sonderstellung. Und dann, wenn die Chefredakteur aus dem Osten kam, hatte ich zum Teil auch das Wort geführt. Insofern kannten wir uns eigentlich ganz gut. Der hat sich öfter mal bei Vogel beschwert über meine Auftritte in Bonn. Aber das hat mich ja natürlich nicht gestört. Aber er konnte sehr auf Leute reagieren. Das sah man ihn zuerst nicht an. Man hatte Vorurteile. Und plötzlich nach dem Gespräch sagte man, ach, so ist der gar nicht. Und man war beeindruckt. Und dann kam ja der Tag, wo wir ein großes Druckzentrum da oben gebaut hatten. Und Kohl kam zum Einweihen, also zum Knopfdrücken. Und ich hatte extra eine Redaktionskonferenz mit allen Redakteuren einberufen, dass der Kohl da rein kann. Es kam sonst niemand anders rein. Wollten viele Gäste mit dabei sein. Hier können Sie sich ja vorstellen, als Politik, die haben alle rausgepelzt. Und er hat dann 2 Stunden lang in der Redaktionskonferenz geredet. Lustig war, wir haben erst mal geklärt, ob unsere normalen Stühle ihn überhaupt aushalten. Er war ein schwerer Mann, aber das war schon so der Fall. Der kam rein, hat erstmal gefrotzelt und hat den Kaffee erstmal, nun sage ich mal, kritisch betrachtet, den er bekommen hat. Aber sagt, er ist genauso schlecht wie der bei Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Frankfurt. Da hat er schon die Lache auf seiner Seite gehabt. Und ich merkte dann nach 2 Stunden, als er raus war, Leute, die völlig distanziert zu ihm standen. Das ist ja auch nicht selten der Fall gewesen, heute noch. Die sagten, so ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht uninteressant gewesen. Die vorher noch gesagt haben, wozu braucht man eine Redaktionskonferenz mit Kohl. Also ich habe das immer mit Interesse, also fast wie ein Experiment betrachtet. Und ich glaube, dieses Wechselspiel, er konnte Leute direkt angehen, er hat ein gutes Gedächtnis gehabt, er war sehr robust. Wenn der mit dem Hubschrauber flog, von einem Termin zum anderen setzte der sich rein, schlief sofort ein. Das konnte ich nie zum Beispiel. Ich war immer wach und das führte natürlich dazu, dass man darüber irgendwann übernächtigt war. Das hat er sehr gut verstanden alles. Also insofern, ich glaube schon, dass mit anderen Leuten an der Spitze 89, 90 vieles komplizierter und schwerer gelaufen wäre.
Mhm. Hat er das gewusst, dass es ein wirtschaftliches Risiko im Osten war, die schnelle Wiedervereinigung, die Einführung der D-Mark und dass er damit viele Betriebe und den wirtschaftlichen Niedergang eigentlich im Osten vorerst besiegelt hat? Denn er hat sich ja viel über ökonomischen Rat hinweggesetzt und hat eben politische Entscheidungen getroffen und hat sich weder von und auch von neoliberalen Ökonomen nicht beraten lassen. Er hat sein Ding durchgezogen. War ihm das Risiko bewusst? Glauben Sie das?
Ja, ich glaube schon. Natürlich hat man im Nachhinein das ein bisschen anders dargestellt, aber es gab ja auch in seiner Partei, in der CDU, einen Wirtschaftsflügel, der auch heute zum Beispiel sehr viel rummotzt, damals auch, der das als Wahnsinn betrachtete. Er hat eine politische Entscheidung getroffen, das ist von einem Politiker ja auch zu erwarten letztlich, ist auch seine Aufgabe. Insofern glaube ich, er hat sich über die Dinge hinweggesetzt und natürlich kann man im Nachhinein sagen, dies oder jenes hätte besser laufen können, aber es gab nicht viele Wahlmöglichkeiten. Der Druck aus dem Osten war sehr stark. Die Leute haben gesagt, wenn die Mark nicht kommt, dann gehen wir. Wenn die Vereinigung nicht kommt, dann gehen wir. Das möchten viele Leute hier nicht mehr wahrhaben. Das heißt, den Ruin der Ostwirtschaft, die auch schon bis dahin ziemlich ruinös war, haben ja meistens die Konsumenten im Osten bewerkstelligt. Verständlicherweise. Sie wollten dann für ihr hartes Geld dann auch Westwaren haben. Aber damit haben sie einfach ihre eigenen Arbeitsplätze zerstört. Das heißt, die Menschen neigen dazu zu verdrängen, was sie selbst an Schlechtem gemacht haben und versuchen es immer jemanden in die Schuhe zu schieben. Natürlich, wenn das alles im Labor stattgefunden hätte, hätte man einiges anders machen können. Aber es hat im richtigen Leben stattgefunden. Insofern glaube ich, gerade wenn Sie jetzt Thüringen heute sich anschauen, unsere Arbeitslosigkeit ist geringer als die in Nordrhein-Westfalen. Die Nordrhein-Westfalen zahlen die ganze Zeit dafür, dass es bei uns besser ist. Also das heißt, ein bisschen mehr Dankbarkeit, ein bisschen mehr Einsicht wäre schon gleich angebracht.
Was unumstritten ist, dass Helmut Kohl die Freundschaft zu Frankreich gefestigt hat und vielleicht auch einer derjenigen war, der auch mitgeholfen hat, die Erbfeindschaft zu überwinden. Das ist ein Vermächtnis, das Verhältnis zu Frankreich, was man festhalten kann, oder?
Naja, es ging über Frankreich hinaus. Er wusste natürlich, Deutschland und Frankreich, wenn die zusammengehen, ist es für Europa wichtig. Und er war schon tief davon überzeugt, dass Deutschland in Europa verankert sein muss. Es ist ja etwas, was sogar in den Nachrufen selbst Gregor Gysi und andere voll anerkennen, die damals ja nun natürlich spinnefeind mit ihm waren, politisch in Konkurrenz. Es ist so, dass er sich sehr für Europa eingesetzt hat und natürlich die Größe Deutschlands gesehen hat in der Mitte Europas, die historisch ja immer wieder zu Komplikationen, zu schweren Kriegen, zu schweren Zerwürfnissen führte, dass man das verankern muss. Ich vermute mal, was man in der Politik heute nicht so laut sagen kann, aber letztlich läuft es, muss es auf ein Vereinigtes Staaten von Europa hinauslaufen, wenn wir in Konkurrenz mit Amerika, China und anderen neuen Mächten überhaupt bestehen wollen. Das, die Einsicht haben viele Menschen hier nicht, ja auch in Frankreich nicht, auch in Deutschland nicht. Aber das muss geschehen, wenn wir unseren Wohlstand sichern wollen. Das verstehen viele nicht. Aber einen richtigen Schritt dorthin hat er getan mit dem Euro, den hat er mit vorangetrieben. Diese Währungsklammer zwingt uns dazu, selbst in Bezug auf Griechenland und andere, vernünftige Lösungen zu suchen. Also da war er schon nicht der schlichte Instinktmensch, sondern jemand, der eine Vision hatte. Und daran fehlt es ja oft heutzutage. Und Frankreich, wir werden sehen, der junge Mann, der jetzt ans Ruder kommt, der bei diesen Wahlen jetzt noch einmal gut abgeschnitten hat, wenngleich die Wahlbeteiligung darauf hindeutet, mehr als die Hälfte ist ja nicht zur Wahl gegangen, dass viele, viele distanziert stehen. Das heißt, es wird ein sehr, sehr schwerer Weg für Macron. Und ob wir ihm dabei helfen können, wir sollten es in jedem Fall versuchen.
Also Frankreich wird sehr spannend, was Macron jetzt aus seiner satten Mehrheit macht und wie er regiert und wie er die sogenannten Reformen durchsetzen wird.
Frankreich ist anders als Deutschland. Dort ist der Protest sehr schnell auf der Straße und dann auch sehr extrem. Also da brennen nicht nur Autos dann. Das heißt, das, was er machen muss, das ist jetzt nicht Hartz IV auf Französisch, sondern er muss natürlich für Frankreich die richtigen Entscheidungen treffen. Aber wir wissen, Frankreich hat wirtschaftlich seit der Finanzkrise sich nicht erholt. Man hat ein sehr laues Wachstum. Und das ist die Grundlage für zum Beispiel den Arbeitsmarkt und für andere Dinge, dass man Menschen in Arbeit bringt. Also der muss vieles machen, was wehtut. Viele Franzosen warten ab. Das heißt, diese letzte Wahl hat gezeigt, mehr als die Hälfte ist nicht der Meinung, dass er der richtige Mann ist. Und vor diesem Kontext kann man ihm nur viel Glück und eine gute Hand wünschen, dass er wirklich tatsächlich da was voranbringt. Es wäre für uns auch sehr gut.
Muss man den Grünen noch Glück wünschen, dass sie im Bundestag überhaupt ein akzeptables Ergebnis erzielen, weil die Grünen, deren Themen sind ja von den anderen Parteien regelrecht aufgesogen worden und sind schon Mainstream geworden. Wie können es die Grünen schaffen, sich zu stabilisieren?
Naja, sie haben ja versucht, ein paar Thesen ins Land zu schleudern. Also denken Sie mal dran, in fast 10 Jahren soll es keinen Verbrennungsmotor mehr geben, der verkauft wird. Das ist schon eine Geschichte, sage ich mal, die Leute, wenn sie denn das zu Ende denken, sich wundern würden. Natürlich müssen die Grünen in einer Welt, in der Angela Merkel den Atomausstieg auch mitbetrieben hat, natürlich sich nochmal absetzen müssen. Und das haben sie, glaube ich, auf dem Parteitag besser getan als in dem Vorfeld. Aber ob die Leute, die vorne dran sind, das wegtragen und das glaubhaft rüberbringen und das mit richtiger Kraft tun können. Das ist eben nach wie vor das Problem. Es ist ja nicht mehr viel Zeit und wir hoffen ja nicht, dass irgendeine Katastrophe wie Fukushima ihnen wieder hilft. Das heißt also, da müssen sie schon selber durch. Also sie tun es schon. Sie kontrastieren sich. Sie wollen die Braunkohlekraftwerke abschalten. Das sind schon Entscheidungen für die Gesellschaft, die wichtig sind. Aber ich glaube, es läuft immer darauf hinaus, ob die Grünen gebraucht werden für eine Mehrheitsbildung oder nicht. Und dann muss man sehen, was davon übrig bleibt, was sie jetzt verkündet haben.
Und läuft die Zeit davon? Wir hatten noch das Thema Merkel in Erfurt, Brexit und Gebietsreform. Sie können sich ein Thema aussuchen.
Naja, ich würde mal sagen, es geht ja gleich weiter. Gebietsreform, Merkel in Erfurt, 3000 Leute. Ich meine, wer hätte das gedacht, dass alle dahin strömen und unbedingt ihr zuhören wollen. Das zeigt ja, wie stark sich die internationale Situation auf die nationale auswirkt, dass hier im Augenblick halt die Merkel wieder einen großen Aufwind hat. Sie hat ja auch eine tolle Dramaturgie, außenpolitisch. Sie hat ja den G20-Gipfel, sie war beim Papst jetzt. Sie hat fast jede Woche etwas, womit sie ja gut sich präsentieren kann, wo auch Leute wie der Papst sagen, passen Sie auf, Frau Merkel, machen Sie weiter und wir bauen auf Sie. Ja, das ist der Unterschied, volle Kontrast zu dem Trump-Besuch beim Papst. Und sie war hier in Erfurt, Gebietsreform natürlich. Mike Moring nutzte ja die Gelegenheit, nachdem die Merkel gesprochen hatte, dann nochmal die Leute damit zu beschäftigen. Es ist schon interessant, dass die Union natürlich der Bremser ist in der Frage und dass die Rot-Rot-Grün da immer noch versuchen, irgendwas zu drehen, aber es ist morgs, es sieht so aus, als ob es dem Ende entgegengeht. Ich war jetzt letzte Woche in Nordhausen, hatte mit Platzek zusammen eine Veranstaltung, da ging es um die Russlandpolitik, voll, die hatten mit 60 Leuten gerechnet, da mussten sie unendlich anbauen, Stühle. Da kam aber auch die Gebietsreform auf, die Leute sind schon zum Teil ganz schön an dieser Stelle, ja, sag mal, radikal. Und ich will nur sagen, es stimmt nicht in der Politik die These, insofern können wir das abrunden an dieser Stelle. Den Leuten muss man nur irgendwas erklären und wenn sie es dann verstanden haben, dann sind sie auch dafür. Nein, es gibt viele Leute, die sind einfach aus Prinzip, aus Emotion dagegen. Und da ist Frankreich, Merkel, vieles ähnlich geartet. Das heißt, in Frankreich weiß jeder, dass die Reform kommen muss, dass sie gemacht werden muss, aber sie haben keine Lust darauf, weil es natürlich die persönlichen Einschnitte zu groß sein könnten. Und insofern wird es für Macron schwer. Und wenn Merkel wiedergewählt werden sollte, geht es nicht einfach weiter.
Damit haben Sie das schön abgerundet für diese Woche. Ich wünsche Ihnen, Lochthofen, eine angenehme Woche und bis nächste Woche um die gleiche Zeit.
Ja, ich wünsche unseren Zuhörern natürlich in Erfurt und Weimar viel alles Gute. Es sieht ja zumindest am Montag ganz gut aus hier.
Tschüss.
Tschüss.